Yes. Ja, hallo erstmal. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu unserem Podcast mit Rüdiger Hoffmann und Andreas Hutzler.
Servus, Zang. Heute frage ich zuerst.
Ja, frag du mal.
Wie geht es dir?
Gut, gut. Mir ist was passiert.
Erzähl.
Muss ich erzählen. Ich hatte jetzt wieder so einen Auftritt im Autokino in Mönchengladbach. Und das sind ja schon so spezielle Auftritte, ja, muss man sagen, die ich aber gerne mache. Habe ich ja schon mal drüber berichtet. Ja. Und dieses Autokino, das ist direkt an der Trabrennbahn in Mönchengladbach. Und wie mir gesagt wurde, ist das die älteste Trabrennbahn in Deutschland.
Oh.
Das war auch wirklich schön. Also die Garderobe war dann so ein, schon etwas, runtergekommen will ich nicht. Ich möchte ja jetzt keinem leid. Aber so alt, direkt an der Trabrennbahn, so konnte man sich schon vorstellen, wie die Pferde da so direkt vor der Scheibe. Auf jeden Fall habe ich da diesen Auftritt gemacht und dann, die Autos standen auch sehr nah an der Bühne vorne. Da war also höchstens noch, ich würde mal sagen, so 3-4 Meter waren da noch Platz. So nah standen die da.
Ja.
Dann habe ich so gespielt und so nach einer Stunde fährt auf einmal ein Auto ziemlich schnell genau davor, also direkt vor mich, vor diese Bühne, steigt so eine Oma aus und fängt da an rumzukrakehlen. Das war wirklich unfassbar. Ne? Ich bin natürlich cool geblieben, bin mal so kurz drauf eingegangen irgendwie und dann kamen natürlich auch schon so ein paar Ordner und so und mein Tourbegleiter, der hat auch mal mit ihr gesprochen und dann fuchtelte sie schon so rum und hat wirklich, wollte singen mit den Leuten, irgendwie griechischer Wein und hat irgendwas erzählt von einem Stadtkämmerer aus Düsseldorf, der ein Arschloch wäre und also die war wirklich komplett durchgeknallt und Bobby, also mein Tourbegleiter, sagt dann, du musst von der Bühne runterkommen, sonst haut die nicht ab und so. Ne? Und ich bin aber da geblieben, habe immer so lustige Sprüche gemacht halt zwischendurch, habe mir das so angeguckt. Für mich war es ja auch mal eine Pause dann. Ne? So, haben die glücklicherweise auch noch die Polizei gerufen. Also sie ist dann wieder eingestiegen. So nach 10 Minuten Rückwärtsgang rein und alle dachten schon, oh Gott, also so mit Zwischengas und ja. So, ne? Also der Unfall war eigentlich vorprogrammiert, hat aber ganz gut geklappt, aber die hatten zum Glück dann doch die Polizei angerufen. Und sie hatte keinen Alkohol getrunken, aber okay. Sie hatte scheinbar irgendwelche Substanzen. Also die haben dann den Wagen komplett auseinandergenommen und also der Bobby sagte, sie hätte sehr auch blutige Lippen gehabt, was wohl ein Zeichen für Drogenkonsum ist, wusste ich persönlich nicht.
Ich auch nicht.
Wusstest du das?
Nee. Ich kenne bloß Kopfweh als Zeichen von Alkoholkonsum.
Ja gut, das ist klar. Aber nee, die Leute, die beißen sich dann irgendwie so selber auf die. Oh. Und das war dann, das war wirklich spooky.
Wow.
Echt spooky.
War die alt?
Ja, fand ich schon.
Ja.
Also, aber
wahrscheinlich mit dem Drogengebrauch war die 35.
Aber die war so schick irgendwie, ne? Also zumindest okay. Von der Bühne aus sah es so aus irgendwie. Und das war schon irgendwie wie so eine Oma, die dann irgendwie Stimmung machen wollte. Aber hat sie auch kurz dann gemacht, aber.
Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, welche Sorte von Groupies du anziehst.
Ich, ne? Ja, hör bloß auf. Gott, oh Gott.
Er kann sie alle haben.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Hm. Und die ist dann aber, die haben das Auto auseinandergenommen, während die Show weiterging?
Aber vorne, also draußen dann.
Okay.
Und der Wagen stand dann hinterher noch da, als wir gefahren sind. Das heißt, der musste da stehen bleiben. Aber die haben die mitgenommen. Also das war schon gut, weil also so verrückt wie die war, hätte man die nicht im Straßenverkehr fahren lassen dürfen. Das wäre wirklich gefährlich gewesen. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie entspannt man dann doch ist in so einer Situation. Also ich meine, was willst du auch machen, ne?
Ja, machen kann nicht viel, aber das ist bestimmt auch die langjährige Bühnenerfahrung.
Wahrscheinlich,
die da hilft, weil ansonsten ist das, glaube ich, eine Katastrophe.
Das muss ich ja wirklich sagen, das ist selten bei mir, dass Leute wirklich stören im Programm, ne? Das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Ja. Wenn, dann hat es meistens was mit Alkohol zu tun oder hatte es mal damals irgendwie. Da muss man dann auch mal, da muss dann mal jemand hingehen und
die meine Zimmer.
Ja, nicht direkt, nein, aber.
Nein, das war nur ein Spaß.
Es ist einfach, wenn man immer in die Pausen, die ja dann da sind, immer irgendwie irgendwelche Geräusche macht, dann ist es sehr anstrengend.
Die zerstörte Kunstpause.
Ja,
ganz eigenes Genre.
Irgendwann ganz am Anfang. Ja, wenn man jetzt schon hier so diese alten Kamellen, die Leute wahrscheinlich langweilen. Ganz am Anfang, da ist mal irgendwo auf einer Schwäbischen Alb kam irgendein Rotschild rein, auch völlig besoffen irgendwie und hat da irgendwie so einen Vortrag gehalten. Das war schon ewig her.
Ein echter Rotschild?
Ja, ja.
Cool.
Ja.
Dem hat wahrscheinlich die Alb gehört.
Wahrscheinlich, ja.
Die Schwäbische Alb. Was machen sie auf meiner Alb?
Ja, aber das war schon ein bisschen armselig.
Das ist für die Verschwörungstheoretiker jetzt auch keine gute Nachricht, dass der Rotschild einfach so ein.
Ach so,
sind. Der Rotschild steht ja praktisch im Mittelpunkt. Frag mich jetzt nicht.
Ich habe überhaupt keine, ehrlich.
Aber das, was ich sagen kann, und das ist jetzt auch nicht Verschwörung, also man weiß sehr wenig, diese Familie gibt es noch. Und die besitzen tatsächlich Anteile an ganz vielen Banken. Aber man weiß tatsächlich sehr wenig. Wahrscheinlich wollen die ihre Ruhe haben. Ich weiß es nicht. Aber daraus entspinnt sich bis heute, also die stehen bis heute wirklich im Mittelpunkt zahlreicher Theorien, die Rothschilds.
Aha.
Die ja, glaube ich, irgendwann mal ausgewandert sind aus der Pfalz nach New York oder sowas im 18. Jahrhundert oder irgendwie so. Aber ich weiß es nicht.
Ja.
Habe ich mir jetzt nicht vorbereitet. Also wir werden nicht von den Rothschilds bezahlt. Nee. So geizig.
Ja.
Arschlöcher.
Müssen sie selber wissen.
Genau. Müssen sie selber wissen. Sind wir jetzt auch kritisch.
Ja, genau.
Wenn die bezahlen würden, die sagen ja.
Ja, dann drücken wir mal ein Auge zu.
Ja, komm, ja. Mach mal. So.
Du hast was.
Ich habe wieder was mitgebracht. Wir haben letztes Mal so viel Spaß gehabt.
Ja, stimmt.
In der Welt des Geistes.
Das stimmt.
Für uns beide auch in Neuland.
Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee.
Wenn der Rüdiger so trinkt, muss ich immer pieseln. Das ist ganz schlimm.
Echt?
Ja, das ist so ein Geräusch wie, ich weiß auch nicht. Ich
müsste mal was.
Ja. Sehr schön. Also wir haben das letzte Mal ja so eingehend über die tieferen Sinne des Lebens in der Welt gesprochen, dass wir gedacht haben, das versuchen wir heute doch mal. Das letzte Mal hatten wir den Aphoristiker La Rochefoucauld aus Frankreich. Heute kommt jemand aus Polen. Und zwar, ich spreche den Nachnamen und den ganzen Namen mit Sicherheit falsch aus. Das sage ich jetzt gleich. Ich würde sagen, heißt Stanislav Jerzy Letz. Und Letz schreibt sich L-E-C.
Mhm.
Oder man auch Leck sagen würde, aber wurde die Familie mit TZ geschrieben, also denke ich, es heißt Letz. Also Letz Fetz. Sozusagen.
Mhm.
Ein Wahnsinnstyp, der ist geboren Anfang des 20. Jahrhunderts.
Also vor 100 Jahren ungefähr.
Vor sogar 111 Jahren.
Ah, ja.
1909.
Ah, okay.
Der wurde geboren in Lemberg, das war Österreich-Ungarn, gibt es so heute nicht mehr. Jedenfalls, das gibt's schon auch nur in zwei Teilen. Und der war Dichter und hat in Polen gelebt. Hat ein sehr bewegtes Leben gehabt im Zweiten Weltkrieg. Haben die Deutschen ihn ins KZ gesteckt. Da ist er geflüchtet und wurde dann Partisan. Und hat bei der Roten Armee in einer Propagandaeinheit gearbeitet. Und sein Untergebener oder einer seiner Untergebenen war Marcel Reich-Ranicki, der den dann auch später in Deutschland bekannt gemacht hat. Und Letz ist dann in Polen geblieben mit Unterbrechungen und ist bekannt geworden außerhalb Polens durch seine Aphorismen. Und man muss sich das so vorstellen, also er ist gestorben 1966, das heißt, er hat also nicht mehr miterlebt die Befreiung Polens von der kommunistischen Herrschaft. Der hat politische, aber auch lebensphilosophische Aphorismen geschrieben in einer Diktatur, die in der Zeit auch noch recht streng war. Und er hat es aber geschafft, die Dinge so zu schreiben, dass sie sehr treffend waren, aber dass man ihn dafür nicht ins Gefängnis stecken konnte.
Ja.
Was wahrscheinlich eine der größten Kunstformen ist, die es überhaupt gibt.
Also so war es ja auch in der DDR früher. Ne?
Auch in der DDR,
ja. Das wurde mir viel gesagt, wenn ich da gespielt habe, irgendwie. Das Publikum ist ja sehr, finde ich, sehr gut im Osten. Das habe ich ja immer wieder gesagt, auch in Interviews und so. Ich finde, es ist fast das Beste, man sollte das jetzt nicht so, aber es ist wirklich ein extrem aufmerksames, sensibles Publikum, auch sehr lachfreudig und so, aber eben sensibel. Und da habe ich mal mit den Akademikern bin da aufgetreten in Leipzig. Dann haben die mir so erzählt, dass man früher diese Texte bei der Kulturbehörde abgeben musste, um die freigeben zu lassen.
Die mussten zum Zensor.
Genau, zum Zensor. Und da haben die sich natürlich dann angewöhnt, alles zwischen den Zeilen zu verpacken. Ja. Und
das war die große Kunst.
Genau, und deswegen sind die Leute, die Zuschauer, geübt darin. Ne?
Ja. Ja,
aber
super, ja, aber und dort hat das Kabarett und auch das, was in Polen, das, was er letzt gemacht hat, natürlich auch noch mehr bedeutet als jetzt bei uns im Westen, weil es viel riskanter war.
Na klar.
Und weil es gegen einen Gegner ging, der, ja, ich sag mal, noch eine ganze Nummer herzhafter war als die meisten Gegner, die es im Westen so politisch zu bekämpfen gab. Das ist, also man kann nur sich tief verbeugen vor den Leuten, die das gut gemacht haben. Kabarett unter solchen Bedingungen.
Sollen. Absolut.
Wollen aber nicht so schwermütig sein. Wir machen jetzt das gleiche Spiel wie das letzte Mal. Ich habe ein paar Aphorismen von Letz ausgesucht. Die lese ich vor.
Ich trinke nochmal einen Schluck eben.
Du trinkst nochmal einen Schluck. Was da wie Kaffee klingt, ist in Wirklichkeit natürlich Rum.
Nein, ist Kaffee.
Ich habe selber. Ich trinke den auch. Es ist 40-prozentiger Kaffee. Okidoki. Ich lese einen vor und du sagst, ob da was dran ist oder nicht.
Mhm.
Ja? Okay, wir beginnen. Wir beginnen mit einem launigen aus dem Alltagsleben. Die Ehe ist eine Institution. Reichen die Mitarbeiter auch aus? Da muss man kurz nachdenken.
Ja.
Die Ehe ist eine Institution. Institutionen haben normalerweise sehr viele Mitarbeiter.
Ja, ja.
Die Ehe hat aber nur zwei.
Mhm.
Und Letz fragt, ob das genug sind für eine Institution.
Ja, würde ich schon sagen. Also,
würde ich jetzt auch.
Ja.
Wir sind beide verheiratet.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Letz, ja, zwei reichen. So, da hat er jetzt seine Antwort. Die Frage finde ich aber sehr schön.
Mhm.
Die Ehe ist eine Institution, reichen die Mitarbeiter auch aus?
Stimmt.
So, jetzt kommt was Hintersinnigeres. Nein, das andere war auch hintersinnig. Ohne die Kenntnis der fremden Sprache wirst du niemals das Schweigen des Ausländers verstehen können.
Ja, klar.
Aber es ist interessant, der Gedanke, dass man auch, um Schweigen zu verstehen, eine Sprache können muss.
Stimmt.
Das ist das Ding. Ne?
Ja, ja, klar.
Dass das Nicht-Gesagte oft auch was Gesagtes ist.
Mhm.
Was man aber nur verstehen kann.
Wenn man die Sprache versteht.
Wenn man die Sprache versteht.
Klar,
wenn man versteht, warum, zu welchem Punkt einer schweigt. So. Wenn ein Menschenfresser mit Messer und Gabel isst, ist das ein Fortschritt?
Würde ich schon sagen. Also sieht ja schicker aus.
Sieht
irgendwie
besser aus,
ja. Doch, das kann man schon. Nein, natürlich nicht.
Oder auch doch. Ja. Es ist ja in gewisser Weise ist der Fortschritt ja manchmal tatsächlich so, dass Menschen fressen oder halt irgendwas Fürchterliches nach wie vor in der gleichen Art gemacht wird. Es sieht halt nur besser aus,
naja,
mit besseren Manieren.
Ich meine, die Frage ist schon, sehr zynisch. Ne?
Ja. Aber man muss sich vorstellen, wenn der dieses Ding geschrieben hat, ich weiß nicht mal, 1950 oder so, dann konnte man das auf alles beziehen.
Ne? Gut, auch mit dem Hintergrund natürlich.
Mit dem Hintergrund, ja. Also ich bin der Meinung, es ist ein Fortschritt.
Findest du? Wirklich?
Aber
ich meine, letztendlich hat er den Menschen gefressen.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja trotzdem, ich glaube, der Kern, also ein Kern, um den es da geht, ist doch wahrscheinlich, verändert der Fortschritt den Menschen überhaupt? Oder wie sehr verändert der Fortschritt den Menschen, ne?
Ja.
Also wir machen Dinge, wir haben für Dinge, was weiß ich, bessere Manieren oder eine bessere Technik, aber es ist vielleicht am Ende vieles doch das Gleiche.
Aber dann wäre es doch kein Fortschritt eigentlich, oder?
Naja, nur dann, wenn man den Fortschritt als etwas versteht, was alles umfasst. Aber es ist ein technischer Fortschritt.
Okay.
Also wenn der mit Messer und Gabel ist, dann das Beispiel ist dann seine Unterschenkel, seine Fußballerwade hat er da auf dem Teller. Und wenn er den mit Messer und Gabel isst, dann sieht es auch schon auf jeden Fall schon mal angenehmer aus, als wenn er die mit den Zähnen abfieselt.
Für mich ist das ein Kannibale.
Gut. Wir halten eine divergierende Meinung fest. Der Hoffmann sind dann alle Kannibalen.
Ja, sicher.
Und ich sage, ich sehe einen Fortschritt. So, jetzt was Philosophisches. Es bedarf großer Geduld, um sie zu lernen.
Die Frage ist jetzt was, ne?
Die Geduld. Es braucht große Geduld, um sie, also die große Geduld zu lernen. Man muss Geduld haben, um Geduld zu lernen.
Mhm.
Du meditierst ja viel.
Ja.
Und das muss man auch üben.
Stimmt, ja. Oder? Ja, klar.
Also könnte man sagen, dass Geduld eine Sache ist, die man lernen muss.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, gerade jetzt in dieser Zeit,
Total, ne?
In der Corona-Zeit irgendwie. Ja. Ich habe das ja erzählt mit den Pflanzen, die ich da großziehe und so. Und jetzt werden die Tomaten langsam schön rot und so. Und das ist schon, das sind ganz andere Zeitabläufe irgendwie. Ne? Man lernt dadurch natürlich auch viel mehr zu schätzen, wenn da irgendwo Gemüse rumliegt in der Küche, was dann jemand gekauft hat oder so, ne? Was da für eine Arbeit drin steckt, bis so eine Tomate so ist.
Ja.
Ich habe die ja wirklich aus dem Samen großgezogen und habe jetzt die ersten geerntet und gegessen, super lecker.
Ja.
Aber aus so Mini-Dingern, die so oberklein sind, wächst so eine Riesenpflanze. Das ist schon gewaltig und man muss einfach die Geduld haben. Und man kann es nicht, ja gut, vielleicht kann man es beschleunigen durch irgendwas, aber eigentlich nicht wirklich. Ja. In der Natur, glaube ich, hat alles seine Zeit und
Was mir an dem Gedanken gefällt, ist, dass man, ich habe da vorher über die Geduld auch noch nie so lange nachgedacht, aber man geht ja oft davon aus, dass Geduld eine Sache ist, die man hat.
Mhm.
So wie eine große Nase oder irgendwas oder ein Talent.
Hm.
Aber der Gedanke, dass man Geduld lernen kann, der gefällt mir ganz gut. Er macht Hoffnung.
Ich kenne auch so Leute, die da ist das völlig aussichtslos. Ja, also, aber ich glaube, man muss es wollen. Ne? Man muss, sonst funktioniert es nicht.
Sonst funktioniert es nicht, ja.
Es gibt unheimlich viele Leute, die das überhaupt nicht aushalten irgendwie.
Ja.
Ne? Ruhe oder so, die immer irgendwas machen müssen oder so. Die dann sogar krank werden, wenn sie.
Ja. Naja. Also ich kann gut nichts machen, das habe ich mir auch angeeignet.
Ja.
Aber es gibt Sachen, da habe ich null Geduld. Also wenn ich irgendwo eine Schlange sehe, auch im Autobahn oder so, wenn da so ein Stau sich anbahnt, ich fahre lieber eine halbe Stunde länger über Landstraßen, anstatt mich dem Stau zu ergeben.
Das stimmt, das stimmt. Das mache ich auch lieber, weil man dann einfach das Gefühl hat, man bewegt sich irgendwie. Ja. Oder man bewegt sich ja auch.
Ja.
Anstatt da. Was ich festgestellt habe auf Ibiza, dass die Spanier, oder vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es überall in Spanien so ist, aber da ist es auf jeden Fall so, dass die viel geduldiger sind. Wenn man da zum Beispiel in der Schlange steht im Supermarkt,
ja,
das gibt's gar nicht, dass da irgendjemand, so wie in Deutschland, können Sie jetzt mal irgendwie, ich muss auch noch nach Hause, oder da, also da unterhält sich die Kassiererin mit der Kundin, ja, und zwar so lange, bis die fertig sind. Ja. Und man steht dahinter,
ja,
so, und man verzieht noch nicht mal das Gesicht, sondern es ist einfach so, ja, und finde ich total gut. Oder wenn man Auto fährt, da man kommt da an, gibt ein bisschen Gas, merkt nach 10 Minuten spätestens, es bringt alles nichts, da kommt immer wieder ein Kreisel, wo man, ja, sich immer wieder trifft. Irgendwann sagt man, okay, ich fahre einfach auch 60 oder 80, halte Abstand, ja, super entspannt, es bringt überhaupt nichts. So, und das ja, es ist so eine schöne Art von Geduld,
ja,
die Spanier haben und die dann sehr schnell auf mich nochmal so übertragen wird.
Obwohl mich das jetzt bei dir auch nicht überrascht, aber gut.
Nee, aber ja, aber es geht noch mehr.
Es geht noch mehr.
Ja, ja. Das ist schon wirklich, wenn man da längere Zeit ist, dann verändert einen das wirklich.
Ja, ja. Ich bin ja ab und zu auf Mallorca länger zum Arbeiten und habe dann eine Ferienwohnung in einem kleinen Ort, und da ist mir dasselbe aufgefallen, was du gerade erzählt hast, dass die Leute, es gibt so einen Mini-Supermarkt, das ist eigentlich ein Tante-Emma-Laden,
ja,
und da wird gequatscht, auch wenn man dahinter steht. Ich habe da schon manchmal ein moralisches Problem, weil ich denke, die sieht doch jetzt, dass ich hier meine Existenz verschwende, indem ich da stehe mit so einem Sixpack-Sprudel. So, da kann, der muss die mich doch jetzt mal, ich meine, nee, aber es ist so. Aber
das,
die reden das, ja generell.
Das ja? passte gerade super,
das war
mit perfekt. Mit dem Blubbern, ne?
Ja.
Ich glaube, ich habe schon fast gedrückt, bevor du das ausgesprochen hast, ne?
Das ist
intuitiv schon.
Symbiotisch.
Ja, symbiotisch, genau. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ach du, das ja. ist, ja, aber die reden generell mehr miteinander, und in diesem Dorf, das ist
total.
noch nicht so touristisch, bin ich der Haupttourist, glaube ich, bis auf die Fahrradfahrer.
Dann würde ich den Namen nicht nennen.
Mach auch nicht. No way. da kommen wir über. Ach, da haben wir noch einen anderen. Du musst auch noch einen Namen nennen von dem Kollegen, der die Penisfotos verschickt. Ich habe es nicht vergessen. Na, jedenfalls, die eingeborenen Mallorquiner, die sitzen tatsächlich jeden Abend, sitzt da der ganze Dorfplatz voll. Und da quatschen die miteinander, die Kinder laufen rum bis 11 oder Mitternacht. Also es ist ein komplett anderes Leben als in unseren Breitengraden.
Es ist auf Ibiza ist es so empfinde ich das, wenn man jemanden trifft, man spricht mit dem und man spricht mit dem so lange, bis man das alles besprochen hat.
Es ist nichts mehr.
Das ist nie so. Es ist nie so, dass einer sagt irgendwie, ich muss los. Gibt es nicht. Ja. Gibt es wirklich nicht. Oder wenn du im Winter da bist, das ist ja noch geiler. Ich meine, ich will jetzt gar keine Werbung machen. Bleibt ihr mal alle schön in Deutschland. Nein, aber im Winter ist es so, dann sind ja keine Touristen da, und da fährst du manchmal über eine Küstenstraße und dann begegnet dir jemand, kommt dir ein Auto entgegen, kennst du, so das Auto, dann halten beide an, die Autos bleiben da so stehen und man spricht eine halbe Stunde und es kommt kein anderes Auto vorbei. Das ist wirklich wahr, ja, das ist ja,
cool.
Das ist schon, ist eine ganz andere Dimension, finde ich, von.
Ist anders. Das ist dieses alte Klischee, aber da ist wirklich was dran. Wenn man in so einem Land ist, finde ich, merkt man, dass die Leute dort arbeiten, um zu leben.
Total.
Und um sich ein Leben zu finanzieren und ein schönes Essen und so. Und bei uns ist es halt doch sehr stark andersrum. Das ist einfach.
Es ist natürlich, es hat was mit dem Klima zu tun. Ja. Ne? Durch die Wärme ist man halt wirklich viel draußen. Ja. Das ist schon so. Ich glaube, das wäre hier auch mehr so, wobei. Oh. Ich glaube, das ist schon, hat natürlich auch viel mit dem Charakter zu tun.
Ich sehe den Westfalen als solchen, sehe ich abends nicht am Dorfplatz rumsitzen.
Ja, vielleicht sitzen, aber ja, nichts sagen. Nix. Das schon, ja, ja.
Sehr schön. Schweigen, dann Bier nippeln.
Ja, klar. Pass auf, ja, ist wir, geil.
Bevor wir durch sind, ich habe noch, ja, das ist jetzt, jetzt
wird es nochmal schwer.
Nein, je nachdem. Alle Götter waren unsterblich.
Ist eigentlich ein Widerspruch in sich, oder?
Das ist die Idee.
Das ist die Idee.
Mir ging ein ähnlicher Gedanke neulich durch den Kopf, auch schon seit, ich meine, also eine interessante Frage. Mhm. Nehmen wir mal die griechischen Götter.
Ja.
Zeus und Family and Friends. Leben die noch?
Müssen sie eigentlich, ne?
Sie müssen, wenn es sie gibt.
Ja, ja, klar.
Aber gibt sie es oder gibt sie es nicht? Gut, wenn jetzt jemand Atheist ist, ist die Nummer schnell beendet, weil dann sagt man, klar, es gab noch keinen Gott und drum ist es auch, drum lebt er auch nicht. Aber wenn jemand sagt, es gibt Gottheiten oder so, lebt Zeus noch? Was macht er heute?
Naja. Aber das ist doch das ist doch dann dieses Pantheistische eigentlich, ne? Also der im Gegensatz zum einen Gott.
Ja, was ist der Fahrer? Der Pantheismus ist, glaube ich, wenn überall Götter drin sind. Im Prinzip ist er schon so, weil dort jeder Bereich des Lebens seine eigene Gottheit hat. Ja. Ja, aber die Leute damals haben das ja geglaubt, dass es die gibt. Oder die Ägypter an ihre. Was wurde aus den Göttern? Das finde ich eine interessante Überlegung. Also, weiß natürlich keiner, aber.
Das wurde dann dann gab es nur noch einen Gott irgendwie, dann durfte es die ja nicht mehr geben eigentlich. So, ne?
Dann wurden die vereinigt.
Ja, klar.
Ne? Wie gesagt, die wurden wie so ein Merger, wie so eine.
Meinst du vereinigt? Die wurden eher doch abgeschafft, oder?
Ja, gut, aber das ist die Frage. Ist dann der christliche Gott, ist dann. Das ist jetzt echt, wir sind jetzt da keine Spezialisten, aber es ist trotzdem eine interessante Frage. Es gab den Zeus und seine ganzen außenrum. Ist dann der Gott der Christen, ist das praktisch nur noch Zeus und zu den anderen hat gesagt, nee, komm Leute, euch brauchen wir nicht mehr. Oder ist der christliche Gott alle griechischen Gottheiten auf einmal zusammen? Also ich sage, so, Freunde, ihr habt jetzt alles, ihr seid jetzt eins, ne? Ihr seid jetzt der Mannschaft.
Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht. Aber es ist eine interessante Frage, was so aus den Göttern wird, die man so hat. Ob dann irgendwann ein anderer kommt, ist der die Fortsetzung von dem oder ist der Ersatz? Finde ich interessant.
Ja.
Weiß es nicht.
Nee.
Build the rhythm on the bass, man.
Oh, okay, jetzt noch einer, den könnte man auch, den könnte man auch so als Facebook-Motto nehmen oder so. Wegweiser stehen auf der Stelle.
Klar.
Ist aber auch ein interessanter Gedanke. Weil im Leben begegnet einem irgendjemand, ja selten Schilder, sondern Leute, ne? Aber der Wegweiser geht nicht mit. Ne? Das ist doch ganz interessant.
Okay.
Aber manche Dinge, die er in seinem Leben begegnet, als wegweisend empfindet. Ne? Ich hatte irgendein Erlebnis und ich habe jemanden kennengelernt und es hat mein Leben verändert und jetzt mache ich das anders und es hat mir den Weg gewiesen und so weiter. Interessant ist, dass der Wegweiser im klassischen Sinne nicht mitkommt.
Gut, ich meine, ist natürlich die Frage, was ist jetzt mit Wegweiser gemeint? Ne? Ein Schild oder?
Er meint beides. Er meint
beides,
das,
ne?
Schild, aber
eben auch ein Wegweiser.
Oder auch den Wegweiser.
Der könnte ja mitkommen.
Ja, aber ich glaube, wenn man sich da das ist geschrieben im Sozialismus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das, was auch immer das polnische Wort für Wegweiser gewesen sein mag, mit Sicherheit auch verwendet wurde für Marx, Lenin und wer auch immer sonst da noch der heiße Scheiß war.
Ja.
Gut, wir haben unsere anderen Wegweiser, aber dass man eben diese Figuren hat, die einem als Wegweiser verkauft werden. Und er sagt, ja, die Wegweiser stehen auf der Stelle und dann wird es schon interessant. Weil die eben dann irgendwo sind, da haben sie mal einen Weg gewiesen.
Ja.
Schön, da laufen wir jetzt lang, aber sie selber sind den Weg nicht mitgegangen.
Naja, klar.
Ich mag den Gedanken. Da kann man sagen, hier, danke, ich gehe alleine weiter.
Geh du schon mal vor.
Im Grunde ist das der Wegweiser, die Botschaft des Wegweisers ist, geh du schon mal vor.
Ja, genau. Ja, klar. Yeah. Sag mal, Kinotipp.
Ja, also wir bedanken uns jetzt erstmal ausführlich bei Stanislav.
Würde ich auch sagen. Ne?
Also ich, man muss nachdenken. Ich kann ihn nur jedem ans Herz legen, das dazu.
Absolut.
Danke, Stanislav. Kinotipp.
Ja, oder Streaming-Tipp haben wir es ja. Wir
Streaming,
haben
ja, bei mir, ich gehe mir jetzt auch stark in Richtung Streaming.
Wegen Corona ja, ne?
Wegen Corona.
Wenn man zu Hause, obwohl Kino geht ja wieder, ne? So mit Abstand dann.
Mit Abstand, ja. Ich warte noch. Ja. Ich schaue erst mal. Man muss es auch ein paar andere. Das ist, ich bin der Wegweiser praktisch, der zu den anderen sagt, geht ihr schon mal vor.
Ja, ja.
Und dann schaue ich schaue erst mal, wie es überlebt und dann gucke ich.
Ja.
So bin ich.
Ja.
Wer ist mit Anfangen dran?
Ich?
Ja.
Okay.
Ich glaube ja.
Dann,
ich kann aber auch.
Nö, ich mach mal.
Okay.
Der Heuschnupfen. Heuschnupfen?
Ich hab nur die Nase hochgezogen, nicht, dass irgendjemand denkt, ich hätte mir hier. Heuschnupfen.
Ja gut, bei dir weiß ich nicht.
Ich wäre viel dünner, wenn ich Drogen nehme.
Ja, ach so. Oh Gott.
Das ist der beste Beweis.
Der englische Titel ist Meet the Fockers. Und der deutsche ist Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich. Das ist so eine, ja, bis jetzt eine Trilogie von mit Ben Stiller, Robert De Niro. Produzent ist auch Robert De Niro von dem ganzen Ding. Ich glaube, hat sogar auch geschrieben teilweise. Und ja, Ben Stiller, den ich liebe, wie ich ja schon mal erwähnte, besucht die, ja, man muss es mal ganz kurz, also der Vater von seiner Frau ist Robert De Niro. Der ist so ein ehemaliger CIA-Agent, der alles sehr genau im Blick hat. Also ich beobachte dich, das ist so dieser Running Gag da. Und ja, ihn vor allem auf dem Kicker hat, weil er ja seine Tochter da jetzt heiraten möchte und so. Und dann wollen sie die Schwiegereltern besuchen von ihm. Die wohnen in Florida. Das ist dann Dustin Hoffmann und Barbara Streisand. So mehr so ein Hippie-Pärchen. Also sie ist Sexualtherapeutin, er ist so ein Anwalt, der aber seit 30 Jahren Hausmann ist irgendwie. Ja, und das ist einfach... Es ist Weltklasse. Ich habe ihn gestern Abend wieder gesehen und ich habe ihn bestimmt schon 50 Mal gesehen. Ich lache bei jeder Szene. Es gibt so Filme, da ist alles gut irgendwie. Ja. Ne? Ja, das ist zum Beispiel so eine Szene, wo dann die Burns, so heißt diese Familie, da ankommen in Florida. Und Dustin Hoffmann zeigt ihnen so das Haus und ja, ein bisschen Wasserknappheit und so. Und deswegen hätten die so eine Regel da in der Toilette. Wenn es gelb ist, bleibt es stehen. Wenn es braun ist, darf es gehen. Und dann so, und dann guckt er so, dreht sich so um, ups, gegen meine eigene Regel verstoßen. Also solche, so kleine und zieht dann so ab. Aber man muss den einfach sehen und großartiger Film. Also wirklich sehr, sehr lustig.
Cool. Sehr, es klingt gut. I will look.
Ja.
I will look. Ich habe eine Serie. Ich kenne auch schon einige,
okay.
Es ist ja das Zeitalter der Serien. Die ist schon 5 Jahre alt. Und heißt, es ist die erste Staffel von True Detective. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsserien ever. Diese erste Staffel mit Woody Harrelson und wie auch immer sein Nachname ausgesprochen wird, Matthew McConaughey.
Ah ja.
Matthew McConaughey. Mhm.
Der Trainierte.
Mhm. Ja. Oh, die sind beide trainiert. Woody Harrelson ist auch extrem trainiert. Es gibt diesen Film, also Woody Harrelson ist ein extrem veganer Ernährungsdings.
Okay.
Extrem. Und es gibt diesen Film Zombieland,
ja,
da gibt es jetzt Teil 2.
Hab ich gerade gesehen.
Ah ja, okay.
Super.
Und in Zombieland, da will der immer diese Snacks essen, Twinkies.
Genau.
Und die mussten für den Filmdreh ihm spezielle vegane Twinkies herstellen, weil der gesagt hat, den Scheiß esse ich nicht, noch nicht mal für meine Filmrolle 3 Stück. Und da mussten die dem extra Twinkies einpacken.
Ei, ei, ei.
Also der ist da sehr extrem.
Okay.
Und True Detective ist eine Krimiserie und ich kann es einfach nur empfehlen. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Es geht um einen Serienmord oder Serienmörder. in Louisiana. Und Matthew McConaughey ist Ex-Polizist und Woody Harrelson auch. Es geht um die Ermittlungen, die schon 15 Jahre vorher oder ich weiß nicht wie lange her schon mal gemacht haben. Es ist jedenfalls eine sehr komplexe Geschichte und eine sehr tiefe Geschichte, sehr gruselig. Mhm. Und die zwei führen sehr viele philosophische Gespräche okay. auch noch über Schuld und alle möglichen Dinge. Es ist ein bisschen wie Vollkornbrot, aber ein gutes Vollkornbrot. Mhm. Also man hat einfach länger was davon, als wenn man sich einfach eine Scheibe Weißbrot reinkleistert. Ja. Ein leckeres Vollkornbrot. Das ist für manche wahrscheinlich schwer vorstellbar, aber das gibt's. Ein leckeres Vollkornbrot mit einer richtig
gibt es auf jeden
dicken,
Fall.
Guten Wurst drauf, die vom Metzger handgemacht wurde. Also eine richtig gute Mahlzeit. Das ist True Detective und ich kann es nur empfehlen.
Boah, ich krieg Hunger. Wir müssen aufhören.
Mahlzeit.
Ja, das war schon wieder. Yes. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
Me too.